muss euch sagen, nach... Ach. Selbst nach den Jahren des Studiums und auch des Predigens bin ich immer noch aufgeregt, wenn ich vorne stehe. Also. Aber ich freue mich sehr. Ich möchte zu Beginn mit euch gemeinsam nochmal vor Gott mit Gebet vor Gott kommen. Wir danken dir, himmlischer Vater, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns Dinge sagen möchtest. Und wir bitten dich, dass wir offen sind für das, was du heute uns sagen möchtest, dass du unser Herzen veränderst, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du mir die richtigen Worte gibst und ja, dass wir Neues über dich kennenlernen. Wir geben dir jetzt die Zeit hin, dir sei alle Ehre. Amen. Ich muss euch ein Geständnis machen. Ich habe euch ein Geheimnis, das ich euch verraten möchte. Nämlich, ich kann nicht gut tanzen. Ich kann euch gar nicht genau sagen, woran das jetzt so ganz genau liegt. Vielleicht habe ich nicht das passende Rhythmusgefühl, wie andere es haben. Vielleicht liegt das daran, dass ich in der Schule nicht mit meinen Mitschülern gemeinsam einen Tanzkurs belegt habe. Zu dem Tag, als der Tanzkurs gerade stattfand, wo meine Mitschüler mitgemacht haben, hatte ich selber keine Zeit. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass es mir einfach schwerfällt, diese Tanzschritte so in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Aber so oder so bleibt es dabei, ich kann nicht so gut tanzen. Aber trotzdem habe ich mich dafür entschieden, zu meiner Hochzeit, ihr wisst ja schon, ich habe geheiratet, habe ich mich dafür entschieden, trotzdem ganz traditionell den Hochzeitstanz zu machen. Man sieht es hier auf dem Bild. Danke. Und ich muss euch sagen, das war doch durchaus sehr schön. Obwohl ich hatte im Vornherein wirklich Angst davor, weil ich habe, was Tanzen angeht, auch beim Üben immer wieder gemerkt, ich habe manchmal da zwei linke Füße. Aber dennoch hat es sich gelohnt. Es war ein sehr schöner Tanz. Und in den heutigen Text, den ich für uns rausgesucht habe, den Predigttext, da geht es zwar nicht direkt um Tanzen, aber beim Tanzen, da gibt es so eine Dynamik zwischen dem Mann und der Frau, also beim Paartanz, ich rede jetzt vom Paartanz, und einige dieser Punkte, die diese Dynamik ausmachen, findet man auch in dem jetzigen, heutigen Bibeltext wieder. Und ich möchte euch mit euch gemeinsam den Text anschauen, der steht in Offenbarung 2, ab Vers 8, und ich werde zu Beginn den Text vorlesen. An den Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. So spricht er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, und doch bist du reich. Und ich weiß, dass du von solchen geschmäht wirst, die sich als Juden ausgeben. Sie sind es aber nicht, sondern sind eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet in Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Sei treu bis in den Tod. Dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegt, den kann der zweite Tod nichts anhaben. Ihr fragt euch bestimmt schon, was hat dieser Text mit Tanzen zu tun? Warum bringe ich diese Einleitung? Ich werde direkt darauf zurückkommen, aber um erstmal bei diesem Bild des Tanzens zu bleiben, einer der wichtigsten Voraussetzungen, dass dieser Paartanz so schön war, der lautet, und das mag vielleicht jetzt erstmal sehr offensichtlich klingen, aber die wichtigste Voraussetzung war, Deborah und ich, wir kennen uns. Wir kannten uns schon vorher und genau das war so eine Voraussetzung. Also natürlich, ich weiß, Paartanz geht an sich auch, wenn man sich noch nicht kennt. In der Tanzschule ist das oft so, den Gegenüber kennt man noch nicht und irgendwie lernt man trotzdem miteinander zu tanzen. Aber was den Tanz eigentlich besonders schön macht, besonders intim macht, besonders wertvoll macht, ist, wenn man sich schon kennt. Und je besser man sich kennt, desto schöner ist auch der Tanz. Ich habe hier mal ein Symbolbild mitgebracht, auch von der Hochzeit. Ihr kennt alle sicherlich das Spiel, wo ein Fragen gestellt wird und dann muss man sagen, wer von euch würde eher oder wer von euch das? Man sieht, wir haben richtig geantwortet, oder haben beide dasselbe geantwortet, also wir kennen uns. Und das war eine Voraussetzung, dass wir beide auch diesen schönen Tanz hatten, obwohl ich jetzt nicht so gut tanzen kann, war es trotzdem schön, weil wir uns kannten. Und genau das ist der erste Punkt, den Jesus der Gemeinde in Smyrna zusagt in diesem Text. Ich kenne dich. Ich möchte es nochmal vorlesen. So spricht er, der Erste und der Letzte, also Jesus, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und doch bist du reich. Und ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden. Damit wir jetzt die Fülle dieser Worte verstehen, die Fülle der Worte, ich kenne dich, die Jesus sagt, ist es erstmal wichtig, dass wir nochmal drüber nachdenken, wer das eigentlich spricht. Ich hatte schon gesagt, es ist Jesus, aber in den Text stellt er sich nicht einfach nur als so spricht Jesus vor, sondern so spricht der Erste und der Letzte, der tot ist und wieder lebendig wurde. Und diese Worte, die sind nicht von ungefähr. In dem Kapitel direkt vorher, im Offenbarung 1, da hat Johannes, der Autor der Offenbarung, der hat eine Vision von Christus. Und er beschreibt dort Christus, wie Christus ihm begegnet. Und direkt aus dieser Vision stammen diese Worte. Ich bin der Erste und der Letzte, der tot ist und lebendig wurde. Aber Johannes sieht Christus nicht so, wie er ihn noch kannte, als er noch mit Jesus unterwegs war, als er noch mit ihm 3 Jahre lang unterwegs war, sondern Jesus begegnet ihn als der verherrlichte Christus, als der auferstandene Christus und der in den Himmel aufgefahrene und erhöhte Christus. Und diese ganze Herrlichkeit, diese ganze Pracht, dieser ganze Ruhm, mit der ihm Jesus begegnet, die sorgt für eine Reaktion, nämlich Johannes fällt zum Boden vor ihm nieder. So ungefähr so. Ich kann das vermutlich gar nicht so nach, wir können das gar nicht so nachempfinden, mit was für eine Vollmacht, mit was für eine Allmacht Jesus dem Johannes dort begegnet. Und genau aus dieser Begegnung jetzt zitiert Christus sich selbst: Ich bin der Erste und der Letzte, der tot ist und wieder lebendig wurde. Das bedeutet, auf diesen Text bezogen, Jesus selber sagt der Gemeinde nicht auf einer, wenn ich so möchte, nicht auf der Augenhöhe, ich kenne dich, nicht wie wenn ich zu Deborah sage, wir sind beide Menschen. Wenn ich ihr sage, ich kenne dich, sagt das was anderes aus, als wenn der verherrlichte Christus sagt, ich kenne dich. Das ist nicht auf Augenhöhe, aber auch nicht herabgeschaut, sondern mehr mit liebevollen Augen auf der Gemeinde zugesagt, ich kenne dich. Auch wenn du gefühlt so weit von mir weg bist und irgendwie Gott hier ist und die Gemeinde hier, dennoch kenne ich dich. Dennoch bist du mir wichtig. Und genau, es sagt Christus in seiner ganzen Macht und in seiner ganzen Pracht, sagt er das. Und genau dort knüpft das auch an und genau das sagt auch der Text weiter, wenn er sagt, und ich kenne deine Bedrängnis. Bedrängnis ist, weiß nicht, wie gut man das verstehen kann, aber man kann es vielleicht auch übersetzen mit, und ich kenne die Punkte, die dir gerade schwerfallen. Ich kenne deine Anfechtung, all das, was gerade nicht so läuft in deinem Leben, all das, wo es nicht so gut geht, auch das kenne ich. Und auch dort ist kein Deut von irgendwie Herabwürdigen, von Herabschauen, sondern es ist ein liebevolles. Ich weiß, was dir gerade Probleme macht. Und weiter, und ich kenne deine Armut und siehe, du bist reich. Es ist nicht unverständlich, oder man kann gut nachvollziehen, wie die Gemeinde sich selber arm fühlt, wenn wir wissen, in welcher Stadt sie lebt. Nämlich, dass die Gemeinde in Smyrna, kurz zu der Stadt Smyrna, das ist einer der bedeutendsten und einer der schönsten Städte im gesamten Kleinasien, quasi unter den Top 3 Städten in diesem Ort. Und dann ist so diese kleine Gemeinde in dieser Riesenstadt, in dieser bedeutenden, in dieser schönen Stadt. Und dann gibt es natürlich noch die anderen Gemeinden in Kleinasien. Da gibt es zum Beispiel die Gemeinde im Ephesus, die große Werke für den Herrn getan hat. Da ist die Gemeinde in Laodicea, die über sich selber sagt, ich bin reich und wohlhabend und mir fehlt nichts. Und dann ist Smyrna. Irgendwie im Vergleich zu den anderen Gemeinden ist Smyrna gar nicht so besonders, obwohl es in dieser großen, in dieser bedeutenden Stadt lebt. Vielleicht haben die Leute aus der Gemeinde sich manchmal gedacht, müssten wir nicht noch mehr Einfluss haben? Müssten wir nicht noch mehr in diese Stadt hineinwirken können? Warum sind wir nicht so wie die anderen Gemeinden? Warum ist bei uns Armut und nicht Reichtum? Aber Christus Urteil zu der Gemeinde ist anders. Und siehe, du bist reich. Kurz so ein Nebengedanke, es ist schon erstaunlich, dass für Gott häufig die Dinge besonders wertvoll sind, die wir selber nicht im Blick haben, die wir selber nicht mitbekommen. Genauso ist es hier. Von außen hin mag die Gemeinde arm erscheinen und vielleicht auch physisch, wörtlich genommen, vielleicht hatten die Leute nicht viel Geld, aber dennoch hat sie Reichtum bei Gott und das ist doch so viel wertvoller. Und genau das sagt Jesus hier zu. Ich sehe die Dinge, die andere nicht an dir sehen. Ich sehe das, vielleicht das Gebet im stillen Kämmerlein, das, was niemand anders mitbekommt, sondern nur ich selber oder nur Jesus selber. Ich sehe die Werke, die du tust, die niemand anders sieht, so diese Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht groß ins Gewicht fallen, aber ich sehe es und mir ist es wertvoll. Das sagt Jesus der Gemeinde zu. Auch dort ein Ich kenne dich. Ein liebendes Ich kenne dich, ein akzeptierendes, ein annehmendes Ich kenne dich. Und noch weiter, er sagt auch, und ich kenne die Lästerungen oder die, hier ist es beschrieben, ich kenne oder ich weiß auch von den Leuten, die dich schmähen, die Schmähungen, die du erleidest. Schmähungen ist auch so ein Wort, was etwas schwieriger ist. Alternativ könnte man sagen, die Beschimpfungen, die du ertragst oder die Herabwürdigung. Also es gab anscheinend Leute, die sich als Juden bezeichnen. Es gibt da verschiedene Theorien, wer das ist. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, es gab diese Leute und die haben auf die Gemeinde herabgeschaut. Die haben schlecht über die Gemeinde geredet. Die haben die Gemeinde beschimpft. Und all das macht natürlich Einfluss darauf, wie die Gemeinde sich selbst sieht. All das macht Einfluss darauf, wie die Identität der Gemeinde ist. Aber auch Jesus sieht das und sagt, ich sehe das und ich sehe diesen ganzen Einfluss. Aber in meinen Augen bist du reich, wir haben es eben vorher gesehen. In meinen Augen bist du anders, als die Leute dich sehen. Und damit sagt er auch weiter zu, schau nicht darauf, was andere über dich sagen. Oder schau nicht auf die anderen Gemeinden, die scheinbar so gut laufen, sondern schau auf mich. Schau darauf, was ich über dich aussage und wie ich dich sehe. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was die Identität geben soll. Nicht die anderen Leute, die Sachen über dich reden. Nicht die anderen Gemeinden, die so viele tolle Dinge machen, sondern ich alleine gebe dir deinen Wert. Ich allein gebe dir die Identität. Und ich kenne dich. Ich kenne deine Mühen. Ich kenne deine Sorgen. Ich kenne deine Ängste. Aber all das ist nicht das Entscheidende, sondern meine Beziehung zu dir, das ist das Entscheidende. Und genau das möchte ich euch heute als ersten Punkt auch zusprechen. Erstmal euch als gesamte Gemeinde. Jesus kennt euch. Und das ist nicht so eine Floskel, sondern das ist ein tiefes, ein liebendes Kennen. Jesus kennt euch nicht im Sinne von, er hat euch mal irgendwie im Google gelesen, sondern er kennt euer Herz, er kennt euer Inneres, euer Verborgenes. Und das ist das, was ihn, das Entscheidende für ihn, das Innere. Nicht irgendwie das Äußere, nicht die Größe oder was weiß ich, sondern dass ihr im Kleinen und in dem, was ihr für ihn tut, treu seid. Ich kenne dich. Das gilt nicht nur für die gesamte Gemeinde, denn eine Gemeinde, jetzt kommt großer Gedanke, lässt sich nicht von den Mitgliedern der Gemeinde trennen. Eine Gemeinde ohne Mitglieder funktioniert nicht. Und wenn Jesus das der gesamten Gemeinde sagt, sagt er das auch den Mitgliedern der Gemeinde. Er sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich. Ich kenne deine Krisen. Ich kenne deine Sorgen. Ich kenne deine Ängste. Und ich liebe dich so, wie du bist. Schau nicht darauf, was andere können, was andere machen, wo andere groß sind, sondern schau auf mich und deine Beziehung zu mir. Das ist das Entscheidende. Letztes Jahr ging ich durch so eine Krise durch, was mein Studium angeht. Ich habe mich gefragt, ist das wirklich dran, dass ich Theologie studiere? Sollte ich wirklich weitermachen oder sollte ich abbrechen? Und genau in diesem Moment habe ich auch diese Zusage von Gott bekommen. Ich kenne dich. Und ich habe einen Plan für dich. Ich habe mit Leuten gesprochen, die für mich geistliche Vorbilder sind. Ein guter Freund von mir und dann noch mein Mentor bei mir an der Schule. Und beide haben gesagt, dass ich weitermachen soll. Und das in diesem Bewusstsein, dass Jesus mich kennt. Und das hat nicht meine Probleme oder meine Sorgen oder was weiß ich weggenommen. Aber in dem Moment hat es mir Mut gemacht, dass auch wenn ich gerade zu kämpfen habe, auch wenn gerade die Dinge nicht so laufen, wie ich mir vorstelle, sieht Gott mich und Gott möchte mich dort haben, wo ich bin. Und er weiß ja, mit was ich zu kämpfen habe. Er kennt mich doch. Und wenn er weiß, mit was ich zu kämpfen habe und mich dort sieht, dann wird das schon seinen Plan, wird das schon seine Richtigkeit haben. Ich kenne dich. Und ich hatte am Anfang gesagt, das war so die Grundlage für den Tanz zwischen Deborah und mir. Ich komme nochmal auf das Bild zurück, dass wir uns kennen. Und genau dort kommen wir zu dem zweiten Punkt im Text auch. Nämlich, nachdem wir uns kennen, hat das mir die Möglichkeit gegeben, dass ich Deborah bei der Hochzeitstanz geführt habe. Das sieht sie auch auf dem Bild. Ich habe heute einige Bilder von Hochzeit mitgebracht, wie ihr gesehen habt, oder wie ihr seht. Genau, weil Deborah und ich, wir uns so kennen, deshalb konnte ich Deborah führen. Und Deborah wusste, dass sie sich führen lassen kann. Denn einerseits kenne ich sie, ich weiß irgendwie, was sie möchte, was ihr gefällt. Andererseits war ich auch derjenige, der den Saal im Blick hatte. Deborah musste gar nicht auf den Saal achten, sondern ich habe auf den Saal geachtet und drauf geschaut, dass sie nicht irgendwo dagegen stößt oder was weiß ich. Und genauso können wir das auf Jesus übertragen, weil Jesus uns kennt und wir auch Jesus hoffentlich kennen. Deshalb dürfen wir uns von ihm führen lassen. Und genau, die zweite Aussage lautet deshalb, ich führe dich. Und dazu lese ich nochmal weiter aus dem Text vor, nämlich, fürchte dich nicht vor dem, was du noch erleiden musst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch auf die Probe zu stellen. Und ihr werdet im Bedrängnis sein, 10 Tage lang. Sei treu bis zum Tod. Ich weiß jetzt nicht, wie für dich diese Worte klingen. Sehr ermutigend hoffentlich. Nee, natürlich, ich verstehe, dass das erstmal in uns irgendwie, also in mir regt das erstmal so einen Gegenstoß hervor. Ich möchte erstmal, also ich weiß jetzt nicht, auf Gefängnis hätte ich jetzt nicht so Lust. Und dann noch irgendwie, sei treu bis zum Tod, klingt jetzt auch nicht so schön. Es gibt doch schönere Orte, wo uns Jesus, also meint, dass Jesus mich führt, das ist ja das eine, aber muss der denn unbedingt ins Gefängnis oder in den Tod führen? Also ich bin sehr froh, dass es uns heutzutage hier nicht so ergeht. Aber dennoch denke ich, dass diese Worte in erster Linie die Gemeinde ermutigen soll. Sie beginnen immerhin mit, fürchte dich nicht. Das fürchte dich nicht ist nicht von ungefähr. Und um das irgendwie mehr nachzuvollziehen, habe ich eine kleine Geschichte mitgebracht. Es gab im Dritten Reich, da gab es eine Christin, die hieß Corrie ten Boom. Und sie hat mit ihrer Familie zu der Zeit Juden versteckt. Und noch bevor das passiert ist, hatte ihre Schwester irgendwann mal einen Traum, dass die gesamte Familie in Gefangenschaft weggeführt wird. In dem Moment, als sie den Traum gehabt hat, war das überhaupt nicht ermutigend. Im Gegenteil. Aber als sie dann wirklich irgendwann wurden sie quasi entdeckt und wurden verraten und wurden dann wirklich abtransportiert. Und in dem Moment, als sie abtransportiert wurden, war der Familie bewusst, das wusste ja Gott schon längst. Das bedeutet, das, was hier gerade passiert, das, was ich vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil es gerade wirklich schrecklich für mich ist, all das ist dennoch unter Gottes Herrschaft. All das ist dennoch unter Gottes Hand. Und genau so ist es auch hier. Natürlich, im ersten Moment ist das nicht ermutigend, aber wenn man dann in der Situation drin ist und weiß, auch dort hat Gott seine Augen drüber, auch dort kann Gott oder auch dort führt mich Gott hindurch. Und es gibt im Psalm 23 diesen einen Vers, den kennen wahrscheinlich die meisten. Und ob ich doch wandere im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Genau das passiert quasi in diesem Moment. Das ist das finstere Tal, in diesem Fall halt das Gefängnis, in diesem Fall die Bedrängnisse. aber auch dort ist Jesus bei der Gemeinde. Auch dort führt Jesus die Gemeinde. Und noch weiter, ich hatte in dem Bild mit der Hochzeitstanz, hatte ich gesagt, dass ich den Saal im Blick hatte. Und genauso ist es hier. Jesus hat nicht nur die eine Situation im Blick, er hat nicht nur dieses Gefängnis im Blick oder die 10 Tage, sondern er hat offensichtlich auch schon den Ausweg im Blick. Denn Jesus sagt nicht, ihr werdet auf unbestimmte Zeit auf die Probe gestellt, sondern er sagt 10 Tage. Und egal jetzt, ob man die 10 Tage wörtlich versteht oder als eine vollständige Zahl, ist auch eine Symbolzahl in der Bibel, in der Offenbarung gerne mal. So oder so heißt das, es ist zeitlich begrenzt. Es ist nicht ewig, sondern 10 Tage. Und genau das hat Jesus auch schon im Blick. Er hat nicht nur die Situation im Blick, sondern schon längst den Ausweg. Genau. Und weil Jesus diesen Ausweg im Blick hat, weil Jesus dich kennt, die Situation kennt, aber auch den gesamten Saal kennt und das, was über der Situation hinaus ist. Deshalb darfst du ihm vertrauen und kannst dich von ihm führen lassen. Und das möchte Jesus, dass du dich von ihm führen lässt. Und ich hatte am Anfang gesagt, ich bin kein guter Tänzer, aber soll ich euch was verraten? Jesus, der ist definitiv ein guter Tänzer. Ja, Jesus ist der beste Tänzer, den es jemals gab, den es gibt oder geben wird. Und das meine ich jetzt vor allen Dingen auch übertragen darauf. Wenn Jesus einen durchs Leben führt, dann ist das definitiv die beste Option, die man gehen kann. Und genau dahin führt auch der dritte Punkt, denn Jesus führt nicht einfach nur irgendwo hin, sondern er hat ein Ziel im Blick. Und dieses Ziel, das lautet, die Gemeinde zu verherrlichen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Diesmal ist es kein Bild von der Hochzeit, tut mir leid. Das ist meine Arbeitskleidung. Deborah, wisst ihr mal, ich habe euch die Jacke mitgebracht. Nämlich, ich habe nebenberuflich zeitlang, oder mach's auch noch teilweise vielleicht, Baumpfleger gemacht. Ein Freund von mir, ein Studienkollege, der ist Baumpfleger und der hat mich mal angefragt, möchtest du harte Arbeit zu niedrigem Lohn machen? Und ich habe gesagt, ja, genau. Deshalb ich kletter nicht auf die Bäume, sondern ich bin Bodenmann. Das heißt, mein Kollege, der klettert auf die Bäume. Ich räume ihm das Zeug hinterher und räume das Zeug auf. Genau. Und wenn ich jetzt so überlege, ich bin vor der Hochzeit und ich überlege mir so, naja, was möchte ich denn zur Hochzeit anziehen? Dann könnte ich ja sagen, ich nehme diese Arbeitskleidung und trage sie zur Hochzeit. Ist vielleicht nicht die beste Idee. Und es geht da gar nicht mal darum, ob das für mich schön wäre, denn ich bin jetzt, was Kleidungsstil angeht, jetzt nicht der Wählerischste. Ich trage auch gerne mal, was gemütlich ist. Aber bei dieser Hochzeit und auch bei den Hochzeitstanz geht es nicht nur um mich, sondern in dem Fall geht es auch um meine damals Braut, jetzt Frau Deborah. Und wenn ich in diesen Klamotten mit ihr tanze und sie dabei das Hochzeitskleid trägt, dann sorgt das wahrscheinlich dafür, dass Deborah sich unwohl fühlt. Wenn ich dagegen einen ordentlichen Anzug trage, wir haben das bei den Bildern vorher gesehen, kann vielleicht nochmal kurz zurückgehen. Ja, man sieht es so halb. Ich hatte die Jacke da schon nicht mehr an, aber das macht ein ganz anderes Bild, als wenn ich mit so einer Jacke daneben bin. Und genau dadurch, dass ich mich selber schick gemacht habe, habe ich Deborah die Möglichkeit gegeben, sich selber an Schale zu werfen, sich selber schick zu machen. Und genau das ist auch eins der Ziele irgendwie von einem Hochzeitstanz oder generell für mich eins der Ziele, wenn ich mich schick mache, dass ich Deborah die Möglichkeit gebe, sich selber schick zu machen. Denn es geht in dem Moment nicht nur um mich, sondern darum, dass ich Deborah verherrlichen möchte. Und genauso macht das Christus mit der Gemeinde. Er sagt, ich verherrliche dich. Ich möchte kurz erstmal aus dem Text vorlesen. Sei treu bis in den Tod, da hat man das letzte Mal aufgehört. Dann werde ich dir den Kranz des Lebens geben. Wie Ohren hat der Hörer, was der Geist der Gemeinden den Gemeinden sagt. Wer siegt, dem kann der zweite Tod nichts anhaben. Christus möchte den Kranz des Lebens geben. Das ist quasi das Pardon dazu, dass ich Deborah die Möglichkeit gebe, sich schick zu machen. Aber man sieht, hier hinkt der Vergleich ein bisschen, denn Ich gebe Deborah nur die Möglichkeit, sich schick zu machen. Christus macht hier noch viel mehr. Er gibt nicht nur der Gemeinde die Möglichkeit, sondern er tut es selber schick machen. Er gibt selber, in dem Fall, den Kranz des Lebens. Ich hatte am Anfang davon erzählt, wie Jesus sich selber beschreibt mit der Erste und der Letzte, der tot ist und wieder lebendig wurde. Genau diese Beschreibung kommt auch nicht von ungefähr, sondern sie ist auf die Gemeinde zugeschnitten. Wir hatten es eben gehört von den Bedrängnissen, von der Verfolgung, von dem Gefängnis bis hin zu, dass offensichtlich Leute aus der Gemeinde den Märtyrertod erleiden mussten. Sei treu bis zum Tod. Und genau dort begegnet Jesus der Gemeinde als der Auferstandene. Jesus begegnet der Gemeinde nicht einfach nur als Alpha und Omega oder als, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, sondern Jesus begegnet der Gemeinde genau in diesem Punkt, wie es gerade braucht. Er begegnet ja zwar mit seiner Herrlichkeit, aber dennoch zugeschnitten. Und als dieserjenige, der selber die Auferstehung ist, der selber der Auferstandene ist, als derjenige ist er auch derjenige, der den Kranz des Lebens geben kann, der die Gemeinde einkleiden kann mit dem Kranz des Lebens und somit die Gemeinde verherrlicht. Und die Gemeinde ins Leben führt. Und wenn wir mal vergleichen mit dem, was die Gemeinde erleiden muss, natürlich, ich möchte das gar nicht schlecht reden. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass wir das nicht so erleiden müssen. Aber die Bedrängnis ist zeitlich begrenzt, das hatte ich schon gesagt. Und ja, der Tod ist in gewissem Sinne nicht zeitlich begrenzt, aber wenn auf den Tod die Auferstehung folgt, ist der auch zeitlich begrenzt. Dagegen der Kranz des Lebens, das ist ein ewiger Ruhm bei Gott. Das ist etwas, was nicht irgendwann wieder weggeht, sondern das Leben, was wir bekommen, das bleibt erhalten. Und genau das kann auch in diesem Tal der Finsternis, in dem wir vielleicht gerade sind, uns weiterhelfen. Dass wir wissen, Jesus möchte uns nicht einfach nur führen, sondern er möchte uns zum Schluss dahin führen, dass wir auch verherrlicht werden, dass wir selber ihm ähnlicher werden. Also lass dich von Jesus führen und lass dich von ihm verherrlichen. In der Zeit, ich hatte es schon mal angesprochen, als ich die eine Krise hatte und gefragt habe, ob ich mit dem Theologiestudium aufhören möchte, da habe ich mich entschieden, mich von Gott führen zu lassen, indem ich Leute gefragt habe, was seht ihr bei mir, was denkt ihr auch im Gebet über mich, was sagt euch Gott? Sie haben gesagt, mach weiter. Und genau vor circa 2 Monaten habe ich in so einem Nebengespräch erfahren, dass es eine Person gab, die genau in der Zeit, als ich die Krise hatte, aufgrund eines Kindergottesdienstes, den ich gemacht habe, oder mehreren, entschieden hat, dran zu bleiben, an Jesus dran zu bleiben. Das habe ich eigentlich nur nebenbei erfahren, das wollte ich gar nicht erfahren, aber ich habe es erfahren. Und dort wurde ich in gewisser Weise von einem Menschen verherrlicht, weil mir gesagt wurde, hey, das war total wertvoll, was du dort gemacht hast. Und weiter gedacht, ich meine, die Person kannte nicht meinen Hintergrund, dass ich gerade überlegt habe oder vorher überlegt hatte, aufzuhören. Auch dort hat sich gezeigt, es hat sich gelohnt, mich von Jesus führen zu lassen. Und auch, dass Jesus mich kannte, war dort genau perfekt. Denn genau in der Zeit einer der Gründe, warum ich überlegt habe, aufzuhören, weil ich mir auch dachte, andere können das doch besser. Andere, die sind doch bessere Prediger, die sind viel mitreißender als ich. Aber das war gar nicht das, was die Person in dem Moment brauchte, sondern sie brauchte so, wie ich drauf war. Und deshalb hat mich Jesus genau dorthin gestellt zu dieser Zeit, weil er mich kannte. Weil Jesus mich kannte, durfte ich mich von ihm führen lassen. Und genau weil ich mich von ihm führen lassen habe, auch in diesem Tal der Finsternis, hat er mich später verherrlicht. Und genau das ist so die Botschaft, die ich euch bringen möchte. Jesus kennt dich, also lass dich von ihm führen. Und wenn du dich von Jesus führen lässt, auch dort, wo es gerade nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann möchte er dich verherrlichen. Und ich möchte euch jetzt mit euch gemeinsam in Gebet vor Gott gehen und dabei euch auch die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Genau, darf es schon vorkommen. Genau, also lasst uns gemeinsam ins Gebet gehen und ich werde dann im Gebet Fragen stellen, wo ihr reagieren könnt. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass du ein guter Gott bist, dass du ein liebender Gott bist und dass du uns kennst, dass du nicht auf uns herabschaust, sondern dass du uns liebevoll anschaust. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns führen möchtest, dort, wo wir es uns auch in unserem Leben nicht so vorstellen können, wo wir nicht so wissen, wo es gerade lang geht, möchtest du uns begleiten und möchtest uns durchführen und in eine viel größere Herrlichkeit hineinführen als das, was wir hier erleiden müssen. Ich möchte Danke sagen, dass du allezeit treu bist, dass du gut bist. Den ersten Punkt, den ich genannt hatte, war: Jesus kennt dich. Und vielleicht geht es dir wie der Gemeinde in Smyrna, dass du siehst, wie toll die anderen sind. Dass du siehst, was die anderen alles besser können oder wo sie größer sind. Und dann schaust du auf dich und denkst, ich bin arm, ich bin klein oder was auch immer du über dich für Aussagen triffst. Und ich möchte dich heute ermutigen, schau nicht auf dich, sondern schau auf Christus, der dich mit seinen liebenden Augen ansieht. Und ich möchte euch jetzt wirklich die Möglichkeit geben, wenn jemand sich da angesprochen fühlt und meint, ja, ich habe meinen Blick von Christus weggenommen zu anderem hin, dann erheb deinen Blick neu auf Christus. Gibt es da vielleicht Menschen? Okay. Möchte ich jetzt gerne für dich beten. Herr Jesus Christus, du siehst, wie schwer es manchmal ist, sich nicht zu vergleichen. Du siehst, wie schwer es ist, ja, manchmal auf dich zu schauen. Aber ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Identität nicht von anderen, sondern allein von dir bestimmen lassen. Dass wir nicht darauf schauen, was andere über uns denken oder sagen, sondern alleine, was du über uns sagen möchtest. Hilf uns, dass wir erkennen, dass du uns wahrhaftig kennst. Und einen zweiten Impuls, den ich mitgeben möchte. Jesus möchte dich führen. Vielleicht hat jemand heute von euch neu erkannt, dass er in diesem Tal der Finsternis von Jesus' Führung weggekommen ist, weil er das Problem gesehen hat, weil er die Finsternis gesehen hat und gefragt und einfach sich gefragt hat, was soll das, warum bin ich genau dort hineingeführt worden. Ich möchte dich heute ermutigen, lass dich neu von Jesus führen. Gibt es da Leute, die sich vielleicht angesprochen fühlen? Danke euch, ich möchte für euch beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen, dass es immer gut ist, sich von dir führen zu lassen. Und ich bitte dich, dass unsere Umstände, unsere Probleme, unsere, ja, Teil der Finsternis, dass wir auch darin erkennen, dass du bei uns bist, dass du der gute Hirte bist, auch dort, wo wir in Finsternis sind, bist du bei uns. Hilf uns, immer wieder neu auf dich zu schauen und uns neu von dir führen zu lassen. Hilf uns, dir zu vertrauen, auch wenn es nicht so läuft, wie wir uns vorstellen. Und begleite uns alle Zeit. Und die letzte Aussage war: Jesus möchte dich verherrlichen. Und dort war genau auch dieser Punkt mit der Krone des Lebens. Jesus möchte dich nicht nur verherrlichen, sondern die Krone des Lebens geben. Und ja, Jesus hat versprochen, wenn wir ihm treu sind bis in den Tod, dann möchte er uns Leben geben. Jesus ist dafür selber in den Tod gegangen und er ist auferstanden und deshalb können wir auch auferstehen. Und vielleicht gibt es eine Person unter euch, die bisher nicht mit Jesus lebt oder die mal mit Jesus angefangen hat, aber da stehen geblieben ist. Und ich möchte euch heute ermutigen, dass du neu mit Jesus vorangehst. Er hat für dich das ewige Leben. Gibt es vielleicht da jemanden, der sagt, ich möchte neu mit Jesus vorangehen oder möchte entweder überhaupt anfangen oder ja, wieder neu mit ihm gehen, weil ich von ihm weggegangen bin? Okay, ist auch in Ordnung, wenn niemand da ist. Da möchte ich noch zum Abschluss allgemein beten für uns. Danke, Jesus Christus, dass du uns kennst, dass du uns führen möchtest und dass du uns verherrlichen möchtest. Und ich bitte dich, dass du diese Botschaft in uns hineinlegst und dass die uns immer wieder neu Anker ist, dass wir in schwierigen Phasen von dir getröstet werden, weil du uns kennst. Ich bitte dich, dass du uns begleitest mit all unseren Problemen und Sorgen, die die kommende Woche mit uns bringen, und dass wir immer wieder täglich neu von dir ermutigt werden. Danke, dass du der König bist, dass du der Herrscher bist. Danke, dass du uns liebst. Amen.